Der Herr hat euer Gebet beantwortet. Es ist mir jetzt gekommen, wo ich kürzen konnte. Ich war vorher vor dem Gottesdienst, war ich leicht überfordert, weil ich dieses Mal sehr viel habe. Und ich bin die Tochter meines Vaters, also wie Michaela gesagt hat, wortwörtlich, aber auch leiblich. Und mein Vater predigt immer sehr, sehr lange. Also es ist ein natürlicher, vererbter Prozess bei mir. Es war der 26. Juli, jetzt dieses Jahr. Und seit Juli beschäftige ich mich mit dem Römerbrief. Ich bin jetzt in Kapitel 9, also es geht schnell. Nicht. Und ich habe früher sehr viel Mühe mit dem Römerbrief gehabt. Ich habe den öfters gelesen und außer so die einzelnen Verse, die wir alle kennen, was weiß ich, Gott verwendet alles zum Guten für die, die an ihn glauben oder erneuert eure Gedanken oder was auch immer, konnte ich wenig mit dem Brief anfangen, weil er mir zu viel war. Es kam mir zu viel vor. Es ist sehr viel drin. Sehr viel Gesetz auch. Oder hat, mir schien es sehr viel Gesetzlichkeit, sehr viel Theorie und ich konnte wenig damit anfangen. Aber jetzt hat Gott ihm irgendwie neues Leben gegeben für mich und ich bin sehr begeistert. Also, tut mir leid, falls es doch länger wird. Aber jedenfalls, es war der 26. Juli. Ich war im Römer 2. Und ich habe so meine Andachtszeit gehabt und mein Gebet. Und ihr kennt das sicher gar nicht. Aber es gibt so verschiedene, wir haben alle unsere Sünden und Schulden. Voriges Mal hatte ich es über Stolz. Ich habe sehr viel mehr als das. Das war nur das Highlight. Aber ich habe so eine Sache in meinem Leben, und die will ich auch nicht näher benennen, weil das ist eigentlich egal. Mit der kämpfe ich andauernd. Egal wie oft ich das vor Gott bringe, egal wie oft ich um Vergebung bitte, egal wie oft ich sage, oh Gott, es tut mir leid, ich will das nicht mehr machen und ich versuch's, aber ich mache es wieder. Ich mache jedes Mal das Gleiche wieder. Und es war halt wieder meine Gebetszeit und ich war halt wieder im Kampf und habe schon fast verzweifelt. Und ich habe so dann fängt man an, sich ein bisschen zu schämen, weil eigentlich als erwachsener Christ sollte ich das jetzt ja schon mal, weißt, nach all den Gebeten und alle Mächte wurden gebrochen und so richtig, aber trotzdem mache ich es weiter. Und dann schäme ich mich manchmal fast sogar ein bisschen, um das wieder vor Gott zu bringen, weil, boah, gestern war es auch schon. Und dann habe ich diese eine Sache wieder vor Gott gebracht und habe mir halt die Zeit genommen, ein bisschen in Gottes Gegenwart zu ruhen, zu meditieren quasi. Keine Musik, kein Hintergrund, nichts. Ich habe einfach nur mich auf den Boden gelegt und alles war still. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich reinkam, weil der Kopf ist oft voll. Und dann kam mir halt, dann habe ich mir halt vorgestellt, damit ich reinkomme, das habe ich irgendwo gelesen, ich stelle mir einfach ein Bild vor. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich eine Treppe hochging. Und ich war dann, ich habe es nochmal verchristlicht, ich war unterwegs zum höchsten Gott. So, das war diese Treppe für mich. Ich bin unterwegs nach Gott. Und da oben ist nämlich Gottes Perspektive. Und die wollte ich jetzt mal. Und ich bin diese Treppe hochgegangen und bin oben angereicht und habe runtergeschaut und ich sah mich selbst feststeckend im Schlamm, wie ich einfach festgesteckt habe. Und ich habe versucht, mit aller Macht da rauszukommen, aber es ging nicht. Und ich bin einfach nur tiefer in diesen Schlamm. Ich kämpfte und kämpfte und kämpfte, aber ich bin so fest in diesem Schlamm rausgesteckt und habe aus Gottes Perspektive einfach so dieses kleine Ich gesehen, wie sie so kämpft und versucht, aber von oben her sah ich, das schafft ihr eh nicht allein. Und ich steckte nur tiefer fest und nur tiefer fest. Und wie ich dann schon angefangen habe zu verzweifeln für diese Person da unten, also für mich, habe ich einfach gesehen, wie mein Gott seinen Arm zu mir runtergestreckt hat. Und ich habe meinen Arm dann endlich mal aufgeschaut und meinen Arm zu ihm hochgesteckt und ihn wirklich so festgegriffen. Und er hat mich rausgezogen aus diesem Schlamm, als ob ich nichts gewogen, also eine Feder, so ohne Mühe, nicht mal geschwitzt. So. Und hat mich auf einen Hügel gestellt und hat mich reingewaschen. Der ganze Schlamm weg. sauber. Und da hüllt er mich irgendwie in eine Art von Schutzschicht, damit diese eine Sache nicht wieder an mir festkleben konnte. Es war wirklich wie im Psalm 40, Vers 3, so: Er rettet mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellt mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Das war's. Und es wurde mir hell vor den Augen, also jetzt wieder im Wohnzimmer, es wurde mir hell in den Augen, so wie es mir vorher noch nie geworden war. Und ich habe mich so befreit gefühlt. Ich habe mich so unglaublich befreit gefühlt und ich habe mich entschieden, ich glaube jetzt an diese Befreiung, ich glaube daran. Und ich halte an ihr fest. Und boah, es ging mir gut. Einen Monat lang ging es mir richtig gut. Weil die Erinnerung an dieses Bild mich einfach durchgetragen hat und mir Hoffnung gegeben hat und einfach Mut. Ich bin rausgezogen aus dem Schlamm. Ich muss das nicht mehr machen. Es ist fertig. Aber dann, boah, ein Monat verging. Und ich habe das Bild zwar noch gehabt, aber habe mich halt wieder ein bisschen Richtung Schlamm bewegt. Füßchen rein. Ich habe wieder diese Sache oder wieder mit dieser Sache gekämpft. Das war nicht mal, es war ein Monat her. Und ich habe so verzweifelt. Ich war so verzweifelt. Ich habe dieses Bild bekommen von Gott. Ich habe wortwörtlich deutlich vor den Augen gesehen und ich habe selten so deutliche Bilder. Ich habe das sehr, sehr, sehr selten. Aber ich habe deutlich gesehen, wie Gott mich gereinigt hat. Und ich mache es wieder. Ich habe doch gesehen, wie er mich in diese Schutzschicht eingehüllt hat. Und ich war einfach, was mache ich jetzt? Was gibt's noch? Es ist halt, warum mache ich es wieder, wenn ich gesehen habe, wie Gott mich befreit hat, wenn ich das erlebt habe, wenn ich es gespürt habe und noch extra dazu gesehen habe, wie ich eine Schutzschicht um mich herum bekommen habe. Ja, und dann war es einen Monat weiter und ich war in Römer 6, also von Römer 2 auf 6, es geht schnell. In einem Jahr geht sich der Römerbrief aus. Und es ist ein bisschen ein längeres Stückchen. Also ich möchte euch, das ist mir echt wichtig, dass ich euch das Kapitel vorlese. Es ist ein bisschen länger, aber gut. Es liegen auch verschiedene Bibeln da. Und dann kommt die Frage, in Kapitel 5 wird nämlich die Frage gestellt, Kapitel 5, ups, ist einer meiner absoluten Lieblingsverse der Bibel, wo steht: Da, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, ist die Gnade noch so sehr viel mehr mächtiger geworden. 5, Vers 20. Und das, daran halte ich mich fest. Aber dann mache ich wieder diese Sache. Und dann fragt Paulus in Kapitel 6, Römer 6, fängt er an, also weil die Gnade so groß ist, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit uns hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest: Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Also nicht die Sünde ist für euch tot. Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Bedeutet das, dass wir weiter sündigen dürfen, weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen der neuen Lehre unterstellt, die ihr anvertraut wurde. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Ich benutze diesen Vergleich mit den Sklaven, weil er leicht zu verstehen ist. Früher habt ihr als Sklaven der Unreinheit und Gesetzlosigkeit gedient. Jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden, für die Gerechtigkeit zu leben, damit ihr heilig werdet. Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes. Denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Langes Stück. Ein bisschen Kontext zum Römerbrief. Es ist der längste und vielleicht auch wichtigste Brief von Paulus, sagen viele. Es ist adressiert an eine Gemeinde, die Paulus nicht gegründet hat. Das ist recht einzigartig von den Briefen, die wir von Paulus haben. Es ist eine Gemeinde, die er nicht gegründet hat und die er auch noch nie selber besucht hat. Wahrscheinlich hat er es geschrieben in Korinth, so während den Wintermonaten, als keine Schiffe gefahren sind, weil er wollte nach Jerusalem. Und da hat er Zeit übrig und hat 16 Kapitel Römer geschrieben. Paulus, dieser ganze Brief liest eigentlich fast wie eine Art Vorstellungsgespräch, eine Art Kennenlernen an eine Gemeinde, die Paulus unbedingt besuchen wollte, nicht weil Rom jetzt sein Endziel war, sondern weil Spanien sein Endziel war. Auf dem Punkt, wo Paulus den Römerbrief geschrieben hat, war er mehr oder weniger fertig mit dem Missionieren rund um das Ägäische Meer. Er hat seinen Auftrag mit Missionieren, so diese Gegenden, Gemeindegründen, Kleinasien, diese ganzen Korinth, das war abgeschlossen. Jede wichtige Handelsstadt gab es eine Gemeinde. Paulus, na, da hören wir nicht auf. Er will nach Rom, weil er will nach Spanien. Wir wissen, dass er es nie geschafft hat nach Spanien und das einzige Mal, dass er nach Rom gekommen ist, ist er dort auch gestorben. Er ist als Gefangene dahin gekommen und nicht als Missionar, um die Gemeinde zu besuchen. Aber sein ganzer Brief liest nach diesem Drängen, er ist noch nicht fertig mit seiner Aufgabe. Er will nach Spanien, er muss über Rom. Und jetzt stellt er sich einer Gemeinde vor, die gemischt ist. Es ist eine gemischte Gemeinde. Es ist eine Gemeinde, wo es Juden gibt, es gibt Heidenchristen, also Christen, die ursprünglich nicht jüdisch waren, worunter auch Sklaven und Freigelassene. Deshalb spricht er auch über dieses, ich benutze Sklaven, weil es leicht ist. Für uns nicht. Aber für ihn und für die Gemeinde oder die Hausgemeinden, welches Rom waren, da gab es Sklaven oder Freigekommene auch. Und ich kann nicht viel über Sklaven erzählen, das können Elke und Andreas sehr viel besser. Also für alles über das Römische Reich geht er dahin. Aber es gab ein Konzept, Sklave konnte man auf verschiedene Art und Weise werden, aber ich glaube, das hat der Andreas auch schon mal erzählt. Sklave konntest du auch werden, wenn du eine Schuld hattest, die du nicht abbezahlen konntest. Die du nicht finanziell abbezahlen konntest und dann warst du Sklave, um deine Schuld abzuarbeiten. Wie lange das auch gedauert hat. Ich meine,
kommt drauf an, ob du Jude warst.
Oder? Genau. Und jedenfalls musstest du deine Schuld abbezahlen. Und dann fragt Paulus, es gab die Entscheidung, eine Entscheidung, mehr oder weniger, aber du warst jemandem etwas schuldig und deshalb sagt Paulus, ihr seid keine Sklaven der Sünde mehr. Das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin der Sünde gegenüber nichts mehr schuldig. Ich bin tot vor der Sünde. Weil ich kämpfte mit dieser Sache, die ihr sicher nicht in eurem Leben habt. Ihr kämpft mit dieser Sache und ihr macht es immer wieder und ihr habt die Macht darüber gebrochen und trotzdem sündigt ihr, weil wir sind Menschen. Wir leben in dieser Zwiespalt zwischen geheiligt und perfekt vor Gott und reingewaschen und trotzdem, wir leben in einer zerbrochenen, kaputten Welt. Der alte Mensch in uns ist tot, aber er hat noch so Todeszuckungen. So sehe ich das für mich, so sehe ich das bildlich für mich. Der alte Mensch in mir ist tot, aber er hat halt so noch wie ein Huhn, dessen Kopf du abgeschnitten hast. Dann hüpft es noch durch den Hof. Also ich komme vom Bauernhof. Wenn du nochmal den Huhn, wenn ein Huhn geschlachtet hast, und dann ist es so nochmal durch den Hof ohne Kopf gehüpft. Aber so stelle ich mir das gerade bei mir vor. So hilft mir das gerade. So macht meine Sünde und mein alter Mensch in mir das auch. Und bitte. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Und dann habe ich Römer 6 gelesen und war gerade wieder zu Gott gekommen mit dieser eine Sache. Und habe ich gedacht, wie komme ich weiter? Ich gehe unter an dieser Sache. Das wird ein Leben. Ich könnte ja fast aufgeben, obwohl ich dieses Bild hatte von der Heiligung und von der Reinigung. Und dann steht da in Kapitel 6, die Sünde hat die Macht über euch verloren. Die Sünde darf nicht mehr. Sie hat kein Recht auf mich. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Paulus fängt dieses Kapitel an mit, er stellt eine Frage und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Niemals. Wir müssen nicht sündigen, damit wir mehr Gnade haben. Und sündigen wir nicht mit Absicht. Also es ist jetzt nicht, dass ich diese Sache mit Absicht mache, aber es steckt tief in mir. Wurzeln halt. Aber ich habe Autorität von Gott bekommen. Das Machtverhältnis hat sich für mich geändert. Wo ich im Kopf hatte und im Herzen gespürt habe, es ist, als ob ich untergehe an dieser einen Sache, sie hat die Macht über mich, ist es umgekehrt. Weil ich ein Kind Gottes bin, hat die Sünde keine Macht mehr über mich. Ich habe die Macht über ihr. Sie hat die Macht, die ich ihr gebe. Und immer wieder, weil es dieser Zwiespalt ist, gibt alter Mensch, neuer Mensch, immer wieder passieren Sachen, mache ich Sachen, denke ich Sachen, sage ich Sachen, tue ich Sachen, lese ich Sachen, die ich nicht lesen sollte, nehme ich Sachen in mir auf, die ich nicht aufnehmen sollte, beschuldige ich mich dort. Aber ich bin als Kind Gottes nicht mehr ihr Sklave. Ich bin nicht mehr gefangen. Und das ist eine völlig, für mich persönlich, das hat die Welt umgedreht oder wahrscheinlich richtig gedreht. Ja, das Perspektivwechsel, so wie es sein sollte. Vorher habe ich wahrscheinlich Kopf untergelebt. Jetzt ist es richtig. Weil wenn diese Sache kommt und mich anklagt und ich denke, ja, irgendwo hat sie ja auch recht. Weil wenn der Teufel kommt und mich anklagt und ich denke, ja, irgendwo hat er ja auch recht, weil ich mache es immer wieder und immer wieder und immer wieder, wo er recht hat, ist es jetzt anders. Er klagt mich an, ich sage, nein, du hast keine Macht über mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe diesen Mantel der Gerechtigkeit. Und ich kann zu Gott kommen und ihm diese Sachen geben. Ich muss immer wieder zu Gott kommen und diese Sache abgeben. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr vor Gott, dass ich nicht mehr um Vergebung bitten soll. Es heißt nicht, dass ich nicht mehr bekennen muss. Das heißt, ich muss immer noch zu ihm gehen, immer noch bekennen. Ich muss immer noch um Vergebung fragen und seine Vergebung annehmen. Aber die Hoffnungslosigkeit ist weg für mich. Dieser Stachel, dieser giftige Angel, boah, ja, morgen stehe ich wieder da mit dieser Sache oder einer anderen Sache. Ja, ich werde es eh wieder machen. Oder wenn ich es mache, warum mache ich das immer wieder? Aber die Perspektive hat sich komplett geändert. Wir als Kinder Gottes sind gestorben in Christus, begraben in Christus, auferstanden in Christus. Und dadurch sind wir tot vor der Sünde. Also vor der Sünde, wenn ich sie mir so vorstelle als, keine Ahnung, Tintenfisch mit ganz vielen, also Oktopus mit ganz vielen Angeln, die sucht oder irgendwas, was sucht und greift, ich bin tot. Eigentlich gibt es mich nicht mehr da. Eigentlich sieht sie mich nicht mehr. So habe ich mir das. Sie sieht mich nicht mehr, weil ich bin tot vor der Sünde, sagt Paulus. Es gibt mich nicht mehr vor der Sünde. Ich mache mich ab und zu sichtbar. Ich nehme meine Schutzschicht ab, ob mit Absicht. Und das ist eine ganz andere Sache. Ich mache mich selber sichtbar, aber es ist nicht, dass die Sünde mich noch sieht, weil ich bin tot vor der Sünde. Und das ist eine Befreiung. Das sind neue Lasten. Weil Bis daher habe ich wirklich, es war mir gar nicht klar, ich habe unter dieser Annahme gelebt, dass die Sünde stärker ist als ich. Dass meine Sünde stärker ist als ich. Dass ich ihr wehrlos ausgeliefert war, wenn ich ihr Raum geben würde. Dass ich einfach keine Chance gegen ihr habe. Dass solange ich alles gut mache und mich bemühe und im richtigen Rhythmus bin und im Rhythmus Gottes bin und ich habe dieses Bild, dann sieht sie mich, aber ich bin beschützt und ab und zu bewege ich mich raus aus dem Schutz Gottes. Ne? Aber das ist nicht so. Und dann, als ob ich verstrickt in den Netzen und Klauen war. Also ich habe mir das ganz, ganz, ganz wortwörtlich vorgestellt. Aber das ist nicht das Machtverhältnis, in dem wir gegenüber dem Bösen, in dem wir gegenüber der Sünde, in dem wir gegenüber jegliches Finstere stehen, als Kinder Gottes. Das ist nicht mehr die Machtrealität, in der wir leben. Und es bleibt dieser Widerspruch, den löst Paulus auch nicht auf. Und es gibt so viel im Römerbrief, das ich selber nicht verstehe und nicht verstehen werde. Und es gibt wahrscheinlich etwas, was ich im nächsten Mal besser verstehen werde oder weniger verstehen werde. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird uns das offenbart, was wir brauchen. Und einige Sachen müssen wir stehen lassen, wie wir sie verstehen und ob wir sie verstehen. Ich gehe jetzt mit Absicht nicht auf die Taufe ein. Ich gehe jetzt mit Absicht auf bestimmte Sachen nicht ein, weil es gibt Sachen, irgendein Mönch hat das gesagt, oder? Im Wesentlichen Einheit, im Nichtwesentlichen Freiheit und in allen Sachen Barmherzigkeit. Und das Wesentliche für mich ist jetzt nicht, ist die Taufe, die er da meint, welche Taufe meint Paulus? Oder zu wem spricht er jetzt da? Oder was meint er dort? Das Wesentliche für mich hier ist dieses Machtverhältnis, in dem wir als alter Mensch gegenüber der Sünde gestanden sind. Das gibt es nicht mehr. Diese Realität gibt es nicht mehr für uns. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Und wenn diese Sache kommt, die dich anklagt, weil du sie immer wieder machst, du bist ihr nicht ausgeliefert. Du bist dem nicht ausgeliefert. Mal gelingt es, zu widerstehen, weil wir ein Stück näher an Jesus und weil wir ein Stück gewachsen sind und weil es stimmt. Und mal werden wir, weil wir Menschen sind, werden wir uns dem hingeben und das tun, was wir nicht tun wollen. Das hat der Paulus auch gemacht. Und das ist kein Wiedergutsprechen von, naja, wir werden ja eh tun, was wir tun werden. Aber wenn das passiert, weil das ist die Realität, dann dürfen wir in dieser Wahrheit leben, dass das Machtverhältnis sich verändert hat und richtig geschoben wurde, richtig gezogen wurde. Und das ist, glaube ich, auch alles, was ich heute sagen will. Und ich denke, dann können wir auch ins Gebet gehen und diesen Mantel der Gerechtigkeit auf uns nehmen, bekennen, vergeben fragen, Vergebung empfangen und diesen Mantel der Gerechtigkeit nehmen. Aber diese ganz wichtige Botschaft, die für mich alles verändert hat, ich bin der Sünde nichts mehr schuldig. Auch diese eine Sache, mit der ich konstant kämpfe, ich bin ihr nicht schuldig. Wenn sie kommt und meint, ein Anrecht auf mich zu haben, und ich spreche über Sachen, über die wir schon die Macht gebrochen haben. Ich spreche wirklich über Sachen, an deren Wurzel wir schon 100-mal gegangen sind. Also ganz wichtig, ich spreche nicht über Sachen, die krankheitsbedingt sind oder wo wir wirklich an Gegengeister arbeiten müssen. Ich spreche über die Sachen, wo wir schon diese Schritte gegangen sind und wo wir weiter sind. Also ganz, das will ich ganz klar sagen. Und das kann auch für das funktionieren. Aber ich spreche wirklich über die Sachen, die wir schon so oft gebracht haben und wo wir einfach nicht mehr weiter wissen, weil wir machen es ja eh wieder. Und ich möchte uns allen davon freisprechen, dass wir dieser Sache etwas schuldig sind. Dass wir der Sünde in uns etwas schuldig sind. Denn sie hat keine Macht mehr über uns. Wir sind tot vor der Sünde. Das ist alles, glaube ich. Also es war, ja, ich glaube, ich will einfach beten. Und euch, dann lasse ich die Michaela weitermachen, aber ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für unsere Befreiung. Ich danke dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Dass wir dadurch, dass wir dir unser Leben gegeben haben, unsere Seele, unser Herz, dass wir deine Kinder sind. Nicht nur deine Menschen, sondern deine Kinder. Und dadurch, dass wir deine Kinder sind, sind wir alle, jeder von uns, gestorben in dir, begraben in dir, auferstanden in dir und leben in dir. Wir leben nicht länger unter dem Gesetz der Sünde, sondern wir stehen und leben und befinden uns in der Gnade. Und Vater, ich weiß, dass wir alle mit diesen Dauersünden kämpfen. Wir haben alle irgendwas, was immer wieder kommt und versucht, uns gefangen zu nehmen, uns von dir wegzunehmen, wo wir immer wieder nachgeben, ob wir wollen oder nicht. Ich bete, dass du da einem jeden zeigst, was das ist. Und dann bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und reinwäscht, uns aus diesem Schlamm rausziehst, auf diesen Hügel setzt, auf festen Boden diese Schutzschicht umwickelst und uns dann diesen einen Schritt weiterführst in die Perspektive. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir sind ihr nichts schuldig. Wir sind frei. Wir sind tot vor der Sünde. Müssen uns nicht anklagen lassen. Müssen uns nicht sagen lassen vom Bösen, vom Teufel. Denn es gibt uns einfach nicht mehr vor der Sünde. Und ich bete, Vater, dass du uns diese Worte, diese Wahrheit immer wieder neu ins Herzen rufst, dass es einprägst in unser DNA. Dass wenn wir sündigen, wenn wir uns verschulden, wenn wir uns schuldig machen, wir nicht ängstlich zu dir kommen, sondern in dieser Autorität des Kindes Gottes. Ich darf dich um Vergebung bitten. Ich darf deine Vergebung empfangen. Ich darf in deiner Gnade leben, denn ich lebe in ihr, seitdem ich dein Kind geworden bin. Ich darf deinen Mantel der Gerechtigkeit auf mich nehmen. Nicht nur auf mich nehmen, sondern mich in ihn hüllen. Mein Zuhause in ihr machen. Weil du uns zuerst geliebt hast.